1911 wurde der Internationale Verband der Chemischen Gesellschaften gegründet und Marie Curie bekam als erste Frau den Nobelpreis für Chemie. Grund genug, um 2011 zum Jahr der Chemie zu machen, und so läuft auch die zentrale Ringvorlesung der Georg-August-Universität in diesem Sommersemester unter dem Titel »Chemie, unser Leben, unsere Zukunft«. Dabei wird über Themen wie Lebensmittel, Medikamente bis hin zu Treibstoff gesprochen. Kurz, es geht um die Bedeutung der Chemie in unser aller Leben. Hören Sie nun die Vorlesung von Dr. Claudia Steinem von der Universität Göttingen. Sie trägt den Titel »Entwicklung der modernen Wirkstoffforschung. Welche Bedeutung haben Zellmembranen?«
Ja, vielen Dank, Herr Tietze, für die freundlichen Worte. Die Meriten, die vielleicht noch zu früh sind vor dem Vortrag und vielleicht auch die Aussage, dass die Technik funktioniert. Wir wissen es nicht, wir haben ein paar Sachen ausgeschaltet, aber wer weiß, was noch Neues hinzukommt. Entwicklungen der modernen Wirkstoffforschung, welche Bedeutung haben Zellmembranen, ist mein heutiger Titel. Zunächst möchte ich mit Ihnen den Begriff der modernen Wirkstoffforschung ein wenig erarbeiten. Und dann möchte ich mit Ihnen gemeinsam versuchen, die Frage zu beantworten, welche Bedeutung haben in diesem Kontext eigentlich Zellmembranen? Warum habe ich das Ganze moderne Wirkstoffforschung genannt? Ganz einfach, weil die Wirkstoffforschung ist eigentlich so alt wie die Menschheit selbst. Wenn wir zurückgehen bis in das Jahr 6000 vor Christus, dann werden wir dort schon feststellen, dass Menschen Wirkstoffe gefunden haben, die gewisse Eigenschaften, gewisse heilende Wirkung haben. Und ich möchte mit Ihnen mal das Jahr 3.000 bis 4.000 vor Christus gehen, um Ihnen ein wenig sozusagen den Flavor dessen, wie Wirkstoffforschung, Arzneimittelforschung oder vielleicht auch bekannt als Volksmedizin seinerzeit gesehen wurde und wie sich das Ganze dann in unserer Denkweise im Laufe der Jahrtausende und Jahrhunderte eigentlich verändert hat. Im Jahre 4000 vor Christus war tatsächlich schon bekannt, dass es eine narkotische Wirkung im Milchsaft des Mohns gibt. Wir kennen den Begriff des Schlafmohns. Es kommt daher, weil er eine narkotische und auch eine schmerzstillende Wirkung hat. Und in den Keilschriften 4000 vor Christus hat man dort niedergeschrieben, dass diese Wirkung aus dem Milchsaft dieses Mohnes gewonnen werden kann. Und geht man dann ein wenig weiter, nur 1000 Jahre, dann wird man feststellen, dass die Sumerer dann aufgeschrieben haben, wie man diese Wirkung aus dem Mohn heraus extrahieren kann. Sie haben eine Vorschrift formuliert, dass man also die geschwollenen grünen Kapseln, die noch unreifen Kapseln des Mohns nimmt, dass man diese am Abend anschneidet, dass dann der weiße Milchsaft austritt. Man lässt dieses dann trocknen über Nacht. Und am nächsten Morgen kratzt man dann diese braune Kruste ab und damit bekommt man dann das sogenannte Opium. Und Opium, den Begriff kennen wir, das ist nichts anderes als der griechische Name für Saft. Aber wir wissen auch, dass Opium eine gewisse Wirkung hat, nämlich diese schmerzstillende Wirkung, diese Wirkung, die wir auch für schlaffördernde Mittel kennen. Nun, wir können dieses mit der Kapsel mehrfach tun. Wir gewinnen dann aus einer Kapsel etwa 20 bis 50 Milligramm des sogenannten Rohopiums. Und dieses war, wie gesagt, schon 3000 vor Christus bekannt. Die Sumerer haben das in den Tafeln von Nippos beschrieben. In ganz ähnlicher Weise kennen wir andere Pflanzensäfte. Ich habe Ihnen hier ein zweites Beispiel mitgebracht. Das ist die sogenannte Meerzwiebel. Die Meerzwiebel wurde beschrieben, dass sie angewendet werden kann bei Wassersucht. Wassersucht ist der heutige Begriff der Herzinsuffizienz. Und hier kann man aus diesen Schalen der Meerzwiebel einen Saft, eine heilende Wirkung sozusagen, gewinnen. Und diese Verbindungen, da kommen wir später noch zu, die sich darin befinden, sind ähnlich wie das, was Sie vielleicht vom Fingerhut kennen. Dort wird Digitales isoliert. Digitales ist ein Herzmittel und ganz analog haben wir hier auch eine Digitales-ähnliche Verbindung. Ein drittes Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist die Herbstzeitlose. Die Herbstzeitlose war bekanntermaßen verwendet worden bei Gicht. Und auch hier weiß man natürlich heutzutage sehr viel mehr darüber, aber dieses ist bereits in sehr frühen Zeiten sehr intensiv beschrieben worden. Nun, ich will ein wenig weitergehen in der Zeit, hier im Jahre 1600 vor Christus ungefähr, es ist nicht ganz genau zeitlich beschrieben, hat man einen Papyrus identifiziert, der dann bereits erste Verschreibungen enthielt. Dieser sogenannte Papyrus Ebers ist eines der ältesten Dokumente seiner Art. Er wurde von Georg Ebers in Tieben 1872 erworben. Man kann ihn heutzutage anschauen. Er steht heute in der Universitätsbibliothek in Leipzig. Seinerzeit war er im Museum in Leipzig. Und Sie sehen die Menschen, was sie wollten. Sie wollten im Wesentlichen versuchen, ihr Wissen, was sie über diese verschiedenen Pflanzen, über Tiere, über vielleicht auch die ein oder anderen Mineralien aufzuschreiben und entsprechend an die einzelnen weiteren Generationen weitergeben. Dieser Papyrus ist eines der ältesten medizinischen Schriften, die man gefunden hat und eines der umfangreichsten. Es ist ein 20 Meter langes Papier, was wir hier vorliegen haben und ist damit sehr eindrucksvoll, was sozusagen zu dieser Zeit die Menschheit schon über die verschiedenen Pflanzen- und Tierprodukte wusste. Nun, ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen geben möchte, und damit rücke ich sozusagen in der Zeitskala dann schon weitere 1500 Jahre nach vorne, ist dann im Wesentlichen das Buch von Pedanios Dioskurides. Es ist eigentlich ein fünfbändiges Werk. Warum möchte ich Ihnen gerade das nahebringen? Einfach deshalb, weil es das umfangreichste Werk seiner Art im Sinne der Arzneimittelforschung des Altertums ist. Pedanios Dioskurides hat dieses Werk verfasst, De Materia Medica, und wer Interesse hat, kann dieses auch heutzutage, also kann dieses heute nachlesen. Das ist ganz interessant. Es ist nämlich übersetzt worden 1902 von einem bedeutenden deutschen Pharmazeuten, Julius Berendes. Und es ist insofern interessant, ich habe ein wenig darin gelesen, dass es das erste Mal eine Art und Weise der Zusammenstellung von Pflanzen und Tierprodukten ist, die nicht sozusagen alphabetisch sind, sondern in einer sachlichen und inhaltlichen Art und Weise. Das heißt, er hat versucht, gewisse Wirkstoffe, gewisse Wirkweisen von Pflanzen und Tieren inhaltlich zusammenzufassen. Das ist etwas, was wir auch heutzutage noch in der Art und Weise, wie er es schon damals begonnen hat, versuchen, in entsprechenden Kräuterbüchern wiederzufinden. Das war auch das Werk, was im Wesentlichen Galenus von Pergamon als Arzt seiner Zeit als das Handbuch der Wahl gewählt hatte und gesagt hat, das ist das, was sozusagen für die Menschheit von großer Bedeutung ist. Man muss wissen, Galenus war ein sehr bedeutender Arzt im Pergamonreich. Er hat im Wesentlichen den Galenismus, der weitere 15 oder 1500 Jahre fast Gültigkeit hatte, geprägt. Etwas kurios, wenn man selbst das nachliest, er hat nämlich im Wesentlichen den Menschen als Vier-Säfte-Lehre gesehen. Und zwar besteht der Mensch aus seiner Betrachtung aus Blut, Schleim, gelber Galle und schwarzer Galle. Nicht sehr schön. Und so ist auch im Wesentlichen zum Teil die Beschreibung De Materia Medica, wenn Sie sich da anschauen, welche Beschwerden da zum Teil behandelt werden und in welcher Art und Weise das beschrieben wird, das ist ganz schön gruselig an einigen Stellen. Das ist aber im Wesentlichen das, was die Pharmazie seiner Zeit und über Jahrhunderte hinweg geprägt hat. Nämlich, wenn Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle aus dem Gleichgewicht kommen, dann ist der Mensch krank und das muss wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Das war sozusagen die gängige Meinung und das kann man durch die entsprechenden Mineralien, tierischen Produkte, pflanzlichen Produkte. Sie sehen also, das ist eine pharmazeutische Betrachtung in der Art und Weise, wie sie heute natürlich auch noch zum Teil haben, wenn wir unseren Kräutertee brühen. Wir nehmen sozusagen einfach ein Produkt, ein Kräuterprodukt. Wir betrachten aber nicht, was sich dahinter molekular chemisch verbirgt. Und das hat sehr lange gedauert, bis im Wesentlichen wir von diesem Gedanken in der Volksmedizin dann in die neuere Wirkstoffforschung übergegangen sind. Und einer derjenigen, der dieses geprägt hat, was uns heute eigentlich auch noch prägt, nämlich, dass wir die Wirkstoffe selbst als chemische Verbindung sehen, das war Paracelsus. Er hat dann, und Sie sehen, das sind wirklich 1500 Jahre später nach Galenus, ebenfalls den Galenismus noch gelernt. Er war Arzt, er hat mit 16 angefangen, Medizin zu studieren. Er war gleichzeitig Astrologe und Theologe. Etwas, was ich sagen muss, wenn ich heute zum Arzt gehen würde und dieser Mensch wäre gleichzeitig Astrologe und Theologe, mich etwas verwirren würde. Hingegen war es zu seiner Zeit etwas, was gang und gäbe war. Und dieser Herr Paracelsus, der eigentlich geboren wurde unter dem Namen Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, der hat den Mensch als chemisches Laboratorium gesehen. Und das war ein ganz neuer Gedanke. Das heißt, er hat gesehen, dass in dem Menschen chemisch-biologische Reaktionen ablaufen, dass er physikalischen Gesetzen gehorcht. Und er ist sogar noch weitergegangen. Er hat gesagt, dass nicht die Pflanze selbst, also irgendein Extrakt, den wir zum Beispiel aus der Mohnpflanze, aus der Kapsel gewinnen, dafür verantwortlich ist, dass es eine heilende Wirkung hat, sondern er hat gesagt, dass die Inhaltsstoffe dieser Drogen, dieses Extraktes, die sogenannte Quinta Essentia, und das ist etwas, was wir heute noch kennen, die Quintessenz der ganzen Geschichte, für die heilende Wirkung verantwortlich ist. Das heißt also, dass nicht sozusagen der gesamte Saft, sondern ein Wirkstoff darin, in letzter Instanz eine chemische Verbindung dafür verantwortlich sein muss, dass wir eine chemisch-biologische Reaktion in unserem Körper verändern können. Sie können sich vorstellen, wenn 1500 Jahre dieser Galenismus mit Blut, Schleim und Galle im Wesentlichen im Vordergrund stand, wird es schwierig sein, einen plötzlich neuen Gedanken, diesen chemisch-biologischen Gedanken, nach vorne zu bringen. Und er hat im Wesentlichen auch viele dieser Dinge, erst nach seinem Tod wurde dieses wertgeschätzt. Die Bücher, die er geschrieben hat, sind teilweise erst nach seinem Tod veröffentlicht worden. Und Sie sehen hier zum Beispiel das Buch Von der Wundarznei, 1577 ist dies veröffentlicht worden. Und wenn man sich das anschaut, man hat auch immer wieder zwischendurch Rechtschreibreformen, wenn man sich anguckt, dass man hier Arznei mit TZ und Y schreibt. Das ist der Grundgedanke der pharmazeutischen Forschung. Und das ist das, wo wir eigentlich heute auch mitarbeiten. Das heißt, wir gehen zwar hin auf der einen Seite und trinken unseren Kräutertee abends und sagen, das ist etwas ganz Natürliches, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, das sind genauso Wirkstoffe wie diese Wirkstoffe, die wir gleich vielleicht noch betrachten werden oder die Sie dann einfach auch zu sich nehmen, ohne dass Sie genau wissen, welche chemische Struktur Sie haben. Also der Grundgedanke der chemischen Verbindung. Wenn Sie hier auf die Zeit schauen, 1500, wie lange dauert es, bis man jetzt sozusagen aus diesem Gedanken heraus eine wirkliche Verbindung isoliert und synthetisiert? Es hat wiederum ein paar hundert Jahre gebraucht, bis man im Wesentlichen die erste Substanz isoliert hat. Und das war im Jahre 1806. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Mohnkapsel aus der ersten Folie, wo wir ja den Milchsaft, das Opium sozusagen isoliert haben, also extrahiert haben oder wir haben einfach gewonnen haben, muss man sagen. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich eine dazugehörige chemische Struktur, nämlich das, was Paracelsus vorhergesagt hat. Wir haben nicht den Milchsaft, das Opium als solches, als Wirkstoff, sondern wir haben darin eine chemische Verbindung. Und diese chemische Verbindung ist das Morphin. Er hat es deshalb Morphin genannt, weil es ja eine narkotische Wirkung hat, eine schlaffördernde Wirkung hat. Und Morphin kommt einfach von dem Begriff der Gott des Traumes, das ist Morpheus. Er hat dieses 1806 getan. Er war Apothekergehilfe in Paderborn und es hat dann noch einige Jahre gebraucht, bis diese Verbindung dann tatsächlich auch gewertschätzt wurde von der Gesellschaft. Und er hat dann ganz bei uns in der Nähe hier von Göttingen gewirkt. Er hat nämlich seine erste Apotheke dann 1809 eröffnet in Einbeck, also gar nicht weit von hier entfernt. Eine zweite Verbindung, die ich Ihnen mitgebracht habe, die auch wieder unseren Bogen spannt zu unserer ersten Folie, ist diese hier. Sie sehen ebenfalls eine komplexe Struktur, eine chemische Verbindung, und das ist das Kolchicin. Das Kolchicin ist die Verbindung, die aus der Herbstzeitlosen isoliert wird. Die Herbstzeitlose hat dieses in verschiedenen Pflanzenteilen, und dieses wurde 1820 von Pierre Pelletier und José Caventoux isoliert. Diese Verbindungen liefern dann die Grundlage dafür, dass man überhaupt, wenn man diese chemische Struktur verstanden hat, dass man in der Lage ist, natürlich dieses dann auch irgendwann als Chemiker nachzusynthetisieren, in größeren Mengen zu produzieren, in reiner Form zu gewinnen. Und mit der Entwicklung und Isolationsmöglichkeiten von solchen Wirkstoffen aus Pflanzensäften, Sie sehen, bis heute ist es so, dass viele Verbindungen noch aus Pflanzen oder, wie Herr Latsch noch gezeigt hat, auch aus Pilzen stammen, hat es doch bis Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung der organischen Chemie im Wesentlichen gedauert, dass man solche Verbindungen überhaupt synthetisieren konnte. Wie sieht es heute aus? Heute versuchen wir immer noch, Verbindungen zu isolieren, Verbindungen zu synthetisieren. Aber wir möchten natürlich effizienter sein. Das heißt, wir möchten sozusagen auf der einen Seite uns rational vorstellen, überlegen, welche Verbindungen können dies sein. Und auf der anderen Seite müssen wir das prüfen, haben sie eine entsprechende Wirkung. Wir können nicht darauf hoffen, dass wir irgendwann aus der Mohnpflanze durch Zufall in der Kapsel das Morphin finden. Sie sehen, das braucht tausende von Jahren, sondern wir wollen dies natürlich heutzutage einigermaßen zügig gestalten. Und was Sie hier sehen, ist im Wesentlichen die Forschung und Entwicklungszeit von Arzneimitteln. Sie sehen, wir beginnen hier unten mit der Konzeption eines Wirkstoffs. Das kann sein, dass wir zuvor etwas aus einer Pflanze, einem Pilz, isoliert haben, wo wir festgestellt haben, dies hat eine gewisse Wirkung. Dann wollen wir dieses entweder chemisch synthetisieren oder wir nehmen die isolierte Form. Und was wir machen ist, wir beginnen, oder die pharmazeutische Industrie beginnt typischerweise einfach mit Tausenden von Verbindungen. So, und diese Tausenden von Verbindungen müssen jetzt im ersten Schritt gescreent werden. Das heißt, man testet erstmal, ob sie überhaupt in irgendeiner Weise eine Wirkung haben, ob sie entsprechenden Parametern gehorchen, von denen wir einen gleich nochmal im Detail etwas genauer anschauen wollen. Und Sie sehen schon, plötzlich werden aus den 5.000 bis 10.000 Verbindungen nach 1 bis 4 Jahren nur noch 20. Das heißt, das Ganze schrumpft extrem zusammen. Und diese wandern dann weiter durch die präklinische Phase, durch die klinische Phase 1 bis 3, bis wir nach etwa heutzutage 10 bis 12 Jahren vielleicht zu einer Zulassung kommen. Und Sie sehen schon die große Problematik in der Wirkstoffforschung heutzutage in der pharmazeutischen Industrie. Wenn Sie vergleichen in den 70er Jahren die Forschung und Entwicklungszeit, die man hatte, bis ein Wirkstoff, den man identifiziert hat, wirklich eine Marktzulassung gewonnen hat, dauerte etwa 6 bis 8 Jahre, und die Kosten lagen bei etwa 50 Millionen US-Dollar. Denn in den 90ern hat sich dann schon diese Zeit, bis man ein marktreifes Produkt generiert hat, verdoppelt. Und was für die pharmazeutische Industrie natürlich noch viel erschreckender ist, die Forschung und Entwicklungskosten haben sich verzehnfacht. Und dieses steigt immer weiter an. Das heißt, es ist eine große Schwierigkeit, einen neuen Wirkstoff wirklich zu generieren und diesen dann auch an den Markt zu bringen. Nun, das bedeutet, wir müssen bereits hier an diesem Punkt versuchen, möglichst viele auszuselektieren und möglichst geschickt die chemischen Eigenschaften so modifizieren, dass es uns gelingt, auch wirklich einen hochwirksamen Wirkstoff, ein Arzneimittel zu generieren. Nun, das Erste, was wir dabei beachten müssen, ist, wenn wir einen Wirkstoff haben, dieser soll wirken, dann muss er auch da ankommen, wo er wirken soll. Und ich habe Ihnen das mal anhand dieses Beispiels hier mitgebracht. Nicht erschrecken, die Struktur ist im Wesentlichen nicht von großer Bedeutung. Von Bedeutung ist, was ist dieser Wirkstoff, welche Wirkung besitzt er und wo wirkt dieser Wirkstoff. Das ist das Pyrithramid, Und ich hoffe, dass Sie damit noch nicht in Kontakt kommen mussten. Das ist nämlich ein sogenanntes Opioid. Das heißt also eine Verbindung, die ganz ähnlich fungiert wie unser Morphin, das ja ebenfalls eine schmerzstillende Wirkung besitzt. Es ist etwas schlechter, das heißt 10 bis 15 Milligramm eines Morphins oder Desmorphins entsprechen 15 bis 20 Milligramm des Pyritramids. Es hat also ungefähr eine Wirkung von 70%. Dieser Wirkstoff wird bei starken Schmerzen eingesetzt, er wird intravenös gespritzt und er greift an den sogenannten Opioidrezeptoren an. Das sind unsere Schmerzrezeptoren, die im Wesentlichen dann lahmgelegt werden, sodass unser Schmerzempfinden sinkt. Vergleichen wir mal diese Verbindung damit. Für den Chemiker sicherlich schon leicht unterschiedlich. Sie sehen aber wiederkehrende Motive. Dies ist das Loperamid. Ebenfalls eine Verbindung, die an Opioidenrezeptoren angreift. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie in der einen oder anderen unangenehmen Situation mit Freude zu diesem Medikament... Dankeschön. Mache ich das kurz aus, damit wir gar nicht erst in Interferenzen kommen. So. Also das Loperamid ist eine Verbindung, die Sie, ich denke, der ein oder andere von Ihnen sicherlich schon mal aufgenommen hat und dann auch sehr froh über seine Wirkung war. Dieses ist ein Medikament, das Sie typischerweise als Tablette aufnehmen. Und das ist im Wesentlichen nichts anderes als das, was Sie in Imodium akut finden. Ein Mittel gegen Durchfall. Das heißt, obwohl die beiden Strukturen sehr ähnlich sind von den Verbindungen, stellen Sie fest, das eine wirkt im Gehirn und im Rückenmark auf die Schmerzrezeptoren, während die andere Verbindung, das Loperamid, im Wesentlichen lokal im Darm fungiert und dort die Peristaltik des Darms reduziert, weil es dort an die Opioidrezeptoren geht und sie damit sozusagen von dem lästigen Durchfallproblem befreit. Das heißt, es ist ganz wichtig, nicht nur, dass wir sozusagen die Wirkung des Wirkstoffs verstehen, sondern auch, wo agiert überhaupt dieser Wirkstoff? Das heißt also, wenn wir ihn im Körper aufnehmen, wo landet er überhaupt und wie kann er überhaupt dahin kommen? Und deswegen wollen wir mal mit einer Tablette die Reise durch unseren Körper gehen. Die orale Aufnahme von Wirkstoffen ist sicherlich die häufigste, einfach weil es auch schlichtweg die angenehmste Art und Weise ist, einen Wirkstoff im Körper aufzunehmen. Und wenn wir dieses tun, dann beginnen wir natürlich im Mund, dann wandert das Ganze über die Speiseröhre und landet dann zunächst im Magen. Im Magen könnte es aufgenommen werden, also eine Resorption könnte stattfinden und diese Resorption wäre dann eine gastrale Resorption. Das Ganze kann dann weiter wandern, wenn es nicht im Magen aufgenommen wird. Es muss bestimmte Bedingungen haben, dieser Wirkstoff. Und dann wandert es durch den Darm. Und hier im Darm kann es dann ebenfalls aufgenommen werden. Das heißt also, dies ist eigentlich der offene Bereich. Und dann gelangt es erst in unseren Körper. Und damit kann es auch erst in den Wirkort gelangen. Und wenn es im Darm aufgenommen wird, sprechen wir allgemein von einer intestinalen Resorption. Diese intestinale Resorption ist sehr geeignet. Wir haben vorhin gesehen, das Loperamid greift genau an dieser Stelle auch an, weil wir dort eine sehr, sehr große Fläche zur Verfügung stellen, sodass wir also die Möglichkeit haben, diesen Wirkstoff dort auch über diesen Dünndarmwand hinweg zu transportieren. Wie sieht so eine Dünndarmwand hier im Detail aus? Das sieht man hier mal. Das ist so eine Darmschlaufe. Und wenn Sie da genauer hinein vergrößern, dann stellen Sie fest, dass hier solche Zotten da herausragen. Und diese Zotten sind dann noch so aufgefalten. Jede einzelne Zotte besteht jetzt aus solchen Zellen. Und jede einzelne Zelle hat dann dieses wiederkehrende Motiv nochmal, nämlich nochmal hier oben solche kleinen Ausstülpungen. Das sind die sogenannten Mikrovilli. Und wenn Sie die ganze Fläche des Darms mal zusammenrechnen, dann kommen Sie auf eine Fläche von ungefähr 200 Quadratmetern. Das heißt, Sie haben also eine Dünndarmfläche in Ihrem Körper von 200 Quadratmetern. Das ist ungefähr ein Tennisfeld. Das ist immerhin ganz ordentlich. Das heißt also, Sie haben darüber die Möglichkeit, einen solchen Wirkstoff zu transportieren. Was haben wir jetzt hier, dieser kleine braune Strich? Und jetzt kommt natürlich mein Forschungsgebiet zum Tragen. Dieser kleine braune Strich ist hier nochmal rausvergrößert zu einem schwarzen Strich. Das, worüber ich im zweiten Teil des Vortrags sprechen möchte, nämlich Membran, die einzelne Zelle hier entsprechend umgibt. Und dieser schwarze Strich hier ist ungefähr 10 Nanometer groß. Um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen, wenn Sie also diese Membran nehmen und vergrößern auf die Dicke eines Blattes Papier, dann entspricht das ungefähr so, als wenn Sie diese Strecke hier durch den Raum ungefähr nehmen und die vergrößern auf die Strecke Hamburg-München. Also so ist ungefähr die Größenordnung, mit der wir hier arbeiten. Und wenn wir das Ganze jetzt noch genauer verstehen, kommen wir zu unserem ersten Bild, nämlich eine molekulare Struktur einer solchen Membran. Für den Chemiker, für den Biologen ein extrem komplexes Gebilde aus tausenden von verschiedenen Komponenten, die wir hier sicherlich nicht im Detail anschauen wollen. Was wir aber erstmal lernen können, ist, dass diese Barriere hier, die sich ausgebildet hat in einer Zelle, eine ölige Struktur ist. Vielleicht können wir das in dieser einfachen Art und Weise erstmal darstellen. Und damit, dass es eine ölige Struktur ist, stellt es für den Wirkstoff, der sich jetzt hier im Innern unseres Darmlumens befindet, eine sehr große Barriere dar, obwohl es nur so winzig und so extrem dünn ist. Vielleicht im Vergleich, habe ich Ihnen hier ein Bild mitgebracht. Stellen Sie sich vor, das hier ist Ihr Darm. Die Darm ist unser Wirkstoff. Und dieser will jetzt sozusagen auf die andere Seite hier. Und Sie sehen, wir haben hier hohe Hecken. Und diese Hecken sind im Wesentlichen unsere Barriere. Und die Frage ist jetzt, wie gelingt es jetzt der Dame bzw. dem Wirkstoff, von hier in die Zelle hineinzugelangen? Wir müssen uns fragen, wie groß sind die Barrieren? Das hängt natürlich zunächst mal an dem Wirkstoff. Die Barrieren sind mal größer, sie sind mal kleiner. Hängt an den chemischen Eigenschaften unseres Wirkstoffs. Die Frage, die sich also der Pharmazeut, der Chemiker stellen muss, ist mein Wirkstoff, den ich synthetisiert habe, tatsächlich in der Lage, diese Membran, diese Barriere zu überwinden? Das heißt, er befindet sich auf der einen Seite und muss im Wesentlichen auf die andere Seite. Die Antwort ist, ein direkter Durchtritt erfordert die richtigen chemischen Eigenschaften. Das heißt, mein Wirkstoff hier, ist übrigens mein Mann, hat sich bereit erklärt, mal eine gewisse chemische Eigenschaft zu visualisieren. Das heißt also, mit gewissen Eigenschaften kann dieser Wirkstoff durch die Membran hindurchtreten. Nun wollen wir uns das genauer anschauen, weil das ist der erste Schritt, den wir sozusagen machen müssen, wenn wir einen Wirkstoff entwickeln wollen. Wir wollen zunächst verstehen, ist er in der Lage, von der Darmaußenseite in die Zelle hinein zu gelangen. Dafür müssen wir bestimmte Eigenschaften charakterisieren. Wir könnten so vorgehen, dass wir diesen Wirkstoff, den wir synthetisiert haben, einnehmen und gucken, was passiert. Das könnte den Haken haben, dass diese Verbindung so toxisch ist, dass sie verstorben sind, bevor sie rausgefunden haben, was der Wirkstoff für eine Eigenschaft hat, ist also kein guter Vorgehensweise. Wir möchten auch nicht mit Tierversuchen beginnen. Das ist sicherlich auch nicht ethisch korrekt. Das heißt, wir möchten möglichst einfach beginnen. Und möglichst einfach beginnen bedeutet, dass wir ein ganz, ganz einfaches Experiment machen. Wir nehmen nicht mal die Zellmembran, sondern wir nehmen nur die eigentliche Eigenschaft einer solchen Membran, nämlich, dass sie eine ölige Substanz ist. Und Sie wissen, wenn Sie zu Hause Nudeln kochen und Sie haben Wasser und Sie geben ein Öl drauf, dann schwimmt dieses Öl oben auf dem Wasser und dieses Öl mischt sich auch nicht mit dem Wasser. Das heißt, Sie haben sozusagen auch eine Art Barriere, eine Grenzschicht gebildet zwischen Wasser und einer öligen Verbindung. Und das ist das, was man hier tut. Man nimmt ein sogenanntes Octanol-Wassersystem. Das heißt, man nimmt eine ölige Phase, das Octanol, das sozusagen physikalisch ähnlich einer solchen Lipidmembran ist, das sich nicht mischt mit dem Wasser und oben aufschwimmt. Und Herr Bernhard Lippold hat Mitte der 70er Jahre diesen Aufbau realisiert und er wird heute zum Teil noch in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt, um eine erste Vorstellung davon zu bekommen, ob dieser Wirkstoff membrangängig ist. Wir haben dann zwei Kompartimente, die einfach aus Wasser bestehen und wir können jetzt den Wirkstoff hier in diese Wasserphase geben und uns anschauen, ob er über die Octanolphase in das andere wässrige Kompartiment eintritt. Wenn er dieses tut, hat er eine gewisse Gängigkeit, eine Membrangängigkeit für dieses sehr vereinfachte System. Jetzt kommt eine etwas kompliziertere Grafik, die ich Ihnen aber deshalb zeigen möchte, weil sie im Wesentlichen das ganze Grundprinzip einer solchen Membrangängigkeit sehr schön beschreibt. Wir haben auf der X-Achse aufgetragen das Maß für die Fettlöslichkeit. Je kleiner der Wert ist, desto geringer ist die Fettlöslichkeit der Verbindung. Je höher der Wert ist, desto höher ist die Fettlöslichkeit. Und das ist jetzt hier unsere organische Membran, also diese Octanolphase. Und das ist hier ein bestimmter Wirkstoff, das sind Barbiturate, das können Sie hier nicht erkennen. Und Sie sehen, dass es nicht so ist, je fettlöslicher die Substanz wird, desto besser geht sie sozusagen durch die Membran, sondern das Ganze durchläuft ein Maximum. Das ist auch ganz plausibel, denn wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Verbindung, einen Wirkstoff, der sich gerne in dieser fettigen Phase aufhält, dann wird er dort verbleiben. Und zwar wird er nicht mehr in die andere Wasserphase übertreten und damit haben wir nicht einen Transport über eine solche Phase, sondern wir haben es einfach hier akkumuliert. Das heißt, das ist nicht das, was man will. Und Sie sehen, dass deswegen, wenn die Verbindung sehr, sehr fettliebend wird, irgendwann sozusagen diese Kurve hier wieder abknickt. Was ist auf der Y-Achse überhaupt aufgetragen? Das Maß für die Geschwindigkeit des Transports. Das heißt also, dass der Transport umso schneller ist, je kleiner hier mein Wert wird. Und Sie sehen also, dass wir bei einer Fettlöslichkeit von 1 bis 2 optimalen Transport haben. Und das ist ganz ähnlicher Form, obwohl dieses System ja extremst vereinfacht ist, bei der sogenannten gastralen Resorption wiederzufinden. Das heißt, es ist nicht irgendwas, was stetig ansteigt. Oder auch bei der sogenannten intestinalen Resorption. Auch hier haben wir ein solches Maximum durchlaufen. Das heißt, immerhin liefert dieses sehr einfache System doch einen ersten Hinweis, was meine Verbindung in diesem Drei-Phasen-System tut. So, jetzt erinnern wir uns daran, wir haben 5.000 bis 10.000 Verbindungen, mit denen wir starten. Und alle diese Verbindungen werden von der pharmazeutischen Industrie mit Hilfe eines solchen Verfahrens analysiert. Und das kann dauern. Das heißt, man versucht natürlich hier zu parallelisieren, das heißt also sehr viel schneller, das Ganze im hohen Durchsatz durchzuführen. Und deswegen gibt es heutzutage solche Verfahren, wo wir im Wesentlichen nichts anderes tun, als das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, nur dass wir ganz Töpfchen nebeneinander stellen. Und dann bekommen wir genau die gleiche Information. Sie sehen das hier. Das ist eine solche Mikrotiterplatte. Ich habe Ihnen hier mal eine mitgebracht. Da sind 96 kleine Töpfchen drin. Die sind wiederum getrennt durch diese organische Phase und wir schauen uns an, wie die Substanz von hier nach hier wandert. Das Ganze finden Sie unter dem Begriff PAMPA. Das heißt Parallel Artificial Membrane Permeability Assay. Immer schön, wenn man in der Industrie auch eine knackige Abkürzung dafür hat. Aber im Wesentlichen steckt nicht viel dahinter als das, was in den 70er Jahren Herr Lippold schon gemacht hat. Jetzt haben Sie einen solchen Wirkstoff entsprechend dieser Eigenschaft untersucht. Jetzt müssen Sie natürlich den nächsten Schritt tun. Es nützt ja nichts. Jetzt können Sie nicht als nächstes die Verbindung mal zu sich nehmen und gucken, was passiert. Das wäre sicherlich immer noch kein kluger Gedanke. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich überlegen, wie komme ich denn jetzt wieder zu der höheren Komplexität, also von meinem komischen Octanol hin zu einer eigentlichen Zelle und im Idealfall dann zum eigentlichen Organismus. Nun, man wandert dann einen Schritt weiter und nimmt sich Darmzellen. Die haben ja immerhin schon mal Ähnlichkeiten zu dem System, wie wir es im Darm auch haben. Und wir haben hier solche sogenannten Kakozellen. Das sind Kolonekarzinomzellen, das heißt also Zellen, die sich unendlich teilen. Und diese nimmt man dann anstelle sozusagen unseres Octanols. Sie sehen das hier wieder in der gleichen Farbe dargestellt. Die wachsen hier dann auf einem solchen Filter. Und dann kann man wieder das gleiche Experiment machen. Man nimmt die Arzneimittellösung und schaut sich an, ob diese auf der anderen Seite ankommen. Und dabei stellt man fest, die Substanz, die man zuvor untersucht hat, wo man beobachtet hat, diese ist überhaupt nicht membrangängig. Das heißt, die war gar nicht so geeignet, durch das Octanol-Wasser-System hindurchzutreten, wandert hier plötzlich ganz hervorragend durch. Das heißt, wir stellen fest, da ist mehr als einfach nur diese ölige Phase in der Membran. Da sind andere Dinge, die ebenfalls von Bedeutung sind. Das heißt, wenn wir wieder zurückgehen zu unserem Heckenmodell, wir stellen fest, wir befinden uns hier und haben festgestellt, hier geht gar nichts durch. Und jetzt wandern wir weiter und siehe da, wir haben einen anderen Weg gefunden, durch diese Hecke hindurchzutreten. Was sind das für Transportwege, die wir da entsprechend haben? Nun, diese sind sehr vielfältig. Ich will sicherlich nicht alle mit Ihnen hier besprechen, aber ich möchte Ihnen zumindest ein Beispiel geben. Und dieses sind die sogenannten Kanäle. Kanäle sind extrem wichtig, weil sie im Wesentlichen in der Lage sind, durch einen Hohlraum entsprechend hier eine solche Substanz, wie zum Beispiel ein kleines Kaliumion, hindurch zu transportieren. Und Sie sehen schon, wie wichtig es ist, Informationen über solche Kanäle zu generieren. Sie haben nämlich hier 2003 den Nobelpreis für Chemie verliehen an Herrn Roderick MacKinnon, der an der Rockefeller University in New York diese Struktur, die Sie hier sehen, gelöst haben. Er hat dieses 1998 getan und das ist wirklich eine Meisterleistung, eine solche Struktur überhaupt zu erhalten. Sie sehen auch, das ist ein Kanal, der sogar gar nicht aus unserem Organismus stammt, sondern rein bakteriell ist. Es ist aber nach wie vor eine große Herausforderung für die Wissenschaftler, solche Strukturen zu generieren, solche Strukturen zu lösen. Obwohl wir 30% aller unserer Eiweißmoleküle im Körper in der Membran haben, sind nur etwa 1-2% der Strukturen zurzeit gelöst. Das heißt, dort ist noch ein extrem großer Bedarf. Und wenn immer wir eine solche Struktur haben, wird diese auch sofort wieder pharmazeutisch genutzt, um im Wesentlichen etwas über die Struktur-Wirkungsbeziehung eines Wirkstoffs zu lernen. Nun, dies ist ein sehr statisches Bild natürlich. Es ist eine Kristallstruktur, die wir haben. Das heißt, hier bewegt sich nichts mehr. Sie sehen hier diese trichterförmige Struktur. Hier ist das Teilchen, das transportiert wird. Das heißt, wir wissen noch nichts über die Funktion eines solchen Kanals. Hier haben ganz in unserer Nähe in den 80er Jahren zwei Wissenschaftler Großes geleistet. Ich hatte mich sehr gefreut, dass ich dieses fantastische Bild aus dem Jahre 81 gefunden habe, wo wir nämlich Herrn Neher, MPI-Direktor vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, zusammen mit Berg Sackmann haben, wie sie an dem Gerät arbeiten, um die Funktion von solchen Kanälen zu analysieren. Und sie konnten erstmals zeigen, dass sich solche Kanäle in einer Membran öffnen und schließen mit dem sogenannten Patch-Klemm-Verfahren. Und Sie sehen, auch das war ein Meilenstein in der Wissenschaft. 1991 haben sie den Nobelpreis für Physiologie und Medizin bekommen. Und Sie sehen hier, zusammen mit drei Wissenschaftlern arbeiten sie hier an diesen komplexen Aufbauten, um das Öffnen und Schließen eines solchen Kanals, also seine Funktion, im Detail analysieren zu können. Eine ganz große Leistung, die im Wesentlichen auch für die Wirkstoffforschung von größter Bedeutung ist. Wie sieht das aus, so ein Öffnen und Schließen? Nun, man kann es vielleicht vergleichen mit unserer Hecke oder Ihrem Gartenzaun. Wenn Sie das Tor offen haben, können Sie hindurchgehen. Wenn das Tor geschlossen ist, können Sie nicht hindurchgehen. So ist es auch für unsere Ionen oder Moleküle, die wir dargestellt haben. Diese können nur hindurchtreten, wenn das Gatter geöffnet ist. Man kann dieses steuern, man möchte dieses steuern. Zum Beispiel mit einer solchen Verbindung, das Pinakilil. Dieses stabilisiert den Öffnungszustand, das heißt also diesen Zustand, sodass diese Ionen hier hindurchtreten können. Und Sie sehen, es ist wiederum ein Kaliumkanal, der hier im Zentrum steht, also so wie die Kaliumkanalstruktur, die Roderick MacKinnon 1998 gelöst hat. Dieses Pinacidil wirkt gegen Bluthochdruck eingesetzt und wirkt genau auf einen spezifischen Kaliumkanal. Das heißt also, wenn ich die Kontrolle habe, wenn ich das Verständnis habe, wie eine solche Substanz jetzt auf einen solchen Kanal wirkt, dann kann ich entsprechend Wirkstoffe neue generieren, verbessern und so weiter und so fort. Das ist nicht immer günstig. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, wann das Ganze auch mal zum Problem werden kann. Was sehen wir hier? Das ist Silomat, kennen Sie vielleicht, haben Sie in der Apotheke schon mal gekauft, Silomat gegen Reizhusten. Eine blaue Flasche, noch eine blaue Flasche, vielleicht sieht man gar nicht den Unterschied und vielleicht sollten Sie auch zu Hause mal in Ihren Arzneischrank gucken, welche der beiden Fläschchen Sie eigentlich vorliegen haben. Sie sehen nämlich hier Silomat gegen Reizhusten, schaut man auf die Packungsbeilage, wird man feststellen, der Wirkstoff, der drin ist, ist das sogenannte Clobutinol. Das hier sieht nicht anders aus. Es gibt einen ganz kleinen Unterschied und das ist das hier. Da steht nämlich gegen Reizhusten Pentoxivirin-Saft. Das steht hier nicht drauf. Was ist der Unterschied? Bis zum September 2007 konnten Sie diese Packung kaufen. Nach September 2007 konnten Sie nur noch diese Packung kaufen. Warum? Man hat festgestellt, dass der Wirkstoff, das Clobutinol, auf einen Ionenkanal, auf einen Kaliumkanal wirkt in Ihrem Körper und der führt dazu, dass Sie Herzrasen, Herzarrhythmien, Kammerflimmern bekommen und das kann zum Tod führen. Das heißt, man musste diese Verbindung sofort vom Markt nehmen und hat dann im Wesentlichen, und ich denke, ich hätte es gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt, hätte ich dieses hier gekauft nach September 2007. Ich gedacht, ich kaufe das gleiche Produkt, aber ich kaufe ein ganz anderes Produkt. Ich kaufe nämlich einen völlig anderen Wirkstoff, der diese Nebenwirkung entsprechend nicht hat. Das heißt, das ist ganz wichtig, sozusagen auch herauszufinden, welche Nebenwirkungen hat eigentlich ein solcher Wirkstoff. Ich habe Ihnen das hier nochmal gezeigt. Das ist nämlich ein HERG-Kaliumkanal, der hier im Zentrum des Geschehens steht. Und dieser Wirkstoff, das Clobutinol, blockiert diesen HERG-Kaliumkanal und verlängert damit das sogenannte QT-Intervall. Wenn das hier ein EKG-Diagramm ist, dann ist sozusagen zwischen Q, diesem einen Peak hier, und dem zweiten Peak hier, eine elongierte Phase und diese elongierte Phase allein führt dazu, dass Sie also Herzflimmern und Kammerflimmern, Herzrasen und Herzstillstand bekommen können. Und es ist tatsächlich so, dass fast ein Drittel aller Rücknahmen von Wirkstoffen auf nichts anderem basieren, als darauf, dass dieser HERG-Kaliumkanal blockiert wird durch den Wirkstoff und dass man dann heutzutage in der pharmazeutischen Industrie natürlich hingehen muss und jeden Wirkstoff, den man hat, nicht nur auf seine Toxizität analysieren muss, sondern jeweils auch auf die Wirkung dieses HERG-Kaliumkanals untersuchen muss. Und wenn der in irgendeiner Weise sozusagen mit diesem HERG-Kaliumkanal interagiert, dann kann man ihn nicht als Wirkstoff zulassen. Das heißt also, das ist ein ganz deutender Kanal, dann sehen Sie auch nochmal, inwieweit diese Kanäle insgesamt im Zentrum der Wirkstoffforschung stehen. Wir sehen hier wieder den Wirkstoff, er befindet sich jetzt in der Zelle und man sieht da, plötzlich wird er herausgetrieben, er muss darüber springen. Was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass ich meinen Mann dazu bringen musste, über die Säcke zu springen, was ein bisschen gedauert hat, aber dann hat er es ja doch getan. Das war vor kurzem bei dem schönen Wetter, als wir im Park von Hardenberg waren, um zu demonstrieren, dass so etwas auch passieren kann. Das heißt, obwohl wir jetzt einen Wirkstoff sozusagen über unsere Darmwand transportiert haben, obwohl wir alle physikalischen Eigenschaften scheinbar richtig eingestellt haben, obwohl dieser Wirkstoff auch seine Wirkung am Ort vollständig entfalten würde, kann es passieren, dass der Patient überhaupt nicht darauf reagiert. Das ist bei Infektionskrankheiten der Fall, das ist bei einer Krebstherapie häufig mal der Fall. Das heißt, obwohl man eigentlich meint, man hätte alles richtig gemacht, wird dieser Wirkstoff scheinbar wieder aus der Zelle hinausgeworfen. Nun, was steckt dahinter? Und das ist das letzte Beispiel, was ich Ihnen hier geben möchte, um zu verdeutlichen, welche Bedeutung Zellmembranen eigentlich in der Wirkstoffforschung haben. Hierbei handelt es sich um die multiple Arzneistoffresistenz. Das heißt also, wir haben hier ganz spezielle Eiweißmoleküle in einer solchen Membran, die wie eine Art Staubsauger fungieren. Und wenn immer sie eine Verbindung haben, die sozusagen in der Membran eigentlich eine gewisse Löslichkeit hat, die also eigentlich nach unseren anfänglichen Parametern, die wir betrachtet haben, ganz vernünftig fungieren sollten. Das hier steht für Hydrophobic Drug, das heißt also ein fettliebender Wirkstoff, wird dieser aufgenommen und sofort wieder aktiv herausgeschleudert. Das heißt, es kostet der Zelle sogar Energie, dass sie es wieder rausschmeißt, aber sie tut es, um sie im Wesentlichen wieder loszuwerden. Ein ganz großer Anteil haben da die sogenannten ABC-Transporter. Das sind keine Transporter, die das Alphabet lesen können. Das steht für ATP-Binding-Cassette, das heißt für die chemische Energie, die die Zelle sozusagen produziert und diese benötigt, um diese Staubsaugerfunktion sozusagen zu generieren. Das heißt aber auch, dass es ganz schwierig ist, gewisse Beschwerden zu lindern, entsprechende Therapien durchzuführen, wenn wir im Wesentlichen diese multiple Arzneistoffresistenz aufbauen. Das heißt, es ist auf der einen Seite natürlich sehr wichtig, immer neue Wirkstoffe zu finden, aber Sie sehen auch, wie wahnsinnig schwierig es ist, eigentlich einen neuen Wirkstoff zu generieren. Zum Teil ist in 20, 40 Jahren sind Firmen nicht gelungen, eine einzige neue Struktur sozusagen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite sieht man, wie wichtig es ist, wie vorsichtig man eigentlich mit diesen Wirkstoffen, mit den Arzneimitteln umgehen muss, damit man diese multiplen Arzneistoffresistenzen nicht weiter generiert. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich möchte nicht schließen, ohne zurückzukommen zu Paracelsus, der im Wesentlichen eigentlich das Wesentliche über Wirkstoffe, Arzneistoffe schon zusammengefasst hat. Er wollte nämlich im Wesentlichen das deutlich machen, was Sie alle kennen. All Dinge sind Gift und nichts ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Und damit möchte ich schließen und Ihnen nur als kleinen Anhang unsere eigentlichen wissenschaftlichen Arbeiten zeigen, ohne genauer darauf einzugehen. Wir versuchen im Wesentlichen, solche Mikrotiterplatten noch viel kleiner zu machen. Und wenn Sie Spaß daran haben, können Sie sich die noch viel kleineren Strukturen gerne hier anschauen. Vielen Dank.
Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität hörten Sie Claudia Steinem von der Universität Göttingen. In der kommenden Woche senden wir an gleicher Stelle einen Mitschnitt der Vorlesung von Dr. Frank Meyer, ebenfalls von der Göttinger Universität. Seine Vorlesung trägt den Titel »Metalle in der Biologie – die anorganische Seite des Lebens«.